Liebe Schwestern und Brüder, ja, wir sind im Kirchenjahr. Was bedeutet das? Es bedeutet, die großen Feste sind vorbei. Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Ich hatte es gesagt. Ja, aber auch hatte ich gesagt, dass es in dem Kirchenjahr, in dem wir jetzt sind, ganz bedeutende Feste sind. Einige haben wir schon erlebt. Aber es gibt auch bedeutende Heilige, deren Fest wir feiern. Und heute, am 13. Juni, ist das Fest des großen Heiligen Antonius von Padua. Wer war dieser Antonius? Zunächst wollen wir feststellen, 47 Wundertaten in 36 Lebensjahren. Ja, älter als 36 ist dieser Antonius, der Heilige, nicht geworden. So sehr hat sein Einsatz für das Evangelium seine Kräfte gezehrt. Und 47 Wundertaten, Wunder sind bekanntlich solche Veränderungen des menschlichen Körpers, aber auch der menschlichen Seele, die wissenschaftlich nicht erklärbar sind. Und diese Wunder waren so gehäuft im Leben des heiligen Antonius, dass wenige Tage nach seinem körperlichen Tod die Menschen schon zu den Oberen gestürzt sind, um eine Heiligsprechung zu erwirken. Und der Papst Gregor IX., der den heiligen Antonius sehr gut kannte und ihn auch zu schätzen wusste, war gleich bereit, diese Heiligsprechung in Angriff zu nehmen. Und dazu gehörte eben zu sehen, ob es überhaupt Wunder und wie viele Wunder es gibt. Und siehe da, man hat herausgefunden, 47 Wunder. Schauen wir zunächst ein bisschen auf das Leben des heiligen Antonius. 36 Jahre jung ist er gestorben. Aber wann ist er geboren? Am 15. August des Jahres 1195, also sagen wir gegen Ende des 12. Jahrhunderts. In Lissabon war das, in Portugal. Zunächst ist er in den Kreuzorden eingetreten. Er ist dann nach Coimbra gegangen. In Coimbra kamen die Leichen von 5 Märtyrern, Franziskanern aus Marokko, die dort in Coimbra bestattet werden sollten. Das machte einen so großen Eindruck auf Antonius, dass er auch nach Afrika wollte. Er ging auch dann nach Afrika, nachdem er schon den Orden gewechselt hatte und zu den Franziskusbrüdern, also den Minderbrüdern, den Franziskanern gegangen war. Dort in Afrika, in Marokko, konnte er nicht lange bleiben wegen einer körperlichen Krankheit. Dann wollte er zu den und mit den Franziskanern nach Spanien. Das ging aber gar nicht, weil ein Seesturm sie ganz woanders hin expedierte, nämlich nach Sizilien in Italien. Und dort ist er mit anderen Franziskanern zu dem Generalkapitel der Franziskaner in Assisi gezogen. Muss man sich vorstellen, das alles zu Fuß und dieser Antonius auch noch krank. Und dort passierte eine Art Wunder, können wir sagen. Man brauchte dringend für irgendeinen Anlass, man sagt, es wäre eine Primiz, also eine erste Messe gewesen, das ist nicht ganz sicher. Aber man brauchte eben einen Prediger, und diesen Prediger, den man ausgesucht hatte, der war nicht zu finden. Also, wohl oder übel, musste man zu dem Antonius greifen. Und dieser Antonius zeigte dort seine ungeheure Begabung für die Predigt, von der man bisher nichts nutzte, weil er ein zurückgezogenes Leben zu führen verstand. Man hat diese Begabung gebraucht, ihn in Norditalien überall predigen zu lassen. Er hat auch den heiligen Franziskus kennengelernt, und Franziskus war von diesem Antonius so begeistert, dass er ihm die Lehre für die Minderbrüder überließ. Wir haben heute von der Lehre in der Kirche eine sehr andere Vorstellung, als man sie wohl damals hatte. Wir kennen heute Universitäten, Fakultäten, Lehrstühle, und da sitzt dann ein Professor, und das für viele Jahre, wenn nicht für sein ganzes Leben, umgeben von dienstbaren Assistenten. Aber das war damals, nun also im 13. Jahrhundert, zu Beginn des 13. Jahrhunderts, ganz anders. Dieser Antonius zog von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Die Leute ließen ihre Arbeit stehen und liegen, um diesen Antonius zu hören. Es war eine ganz andere Art von Kirchenlehre, aber man gab ihm den Titel, dass er der Lehrer des Evangeliums sein sollte. Gegen Ende seines Lebens war er dann in Padua, der Provinzial von den Franziskanern in dieser Gegend. Und erst als er selber merkte, dass seine Gesundheit schon zu Ende ginge, bitte schön, mit Mitte 30, so sehr hatte er sich durch das Herumziehen und Predigen verausgabt, dass er sich aus Padua zurückzog in ein Frauenkloster, wo er gepflegt wurde und erst in den letzten Tagen wieder nach Padua zurückging. Und wie gesagt, nach seinem Tod an dem heutigen 13. Juni, nein, nicht dieses Jahres, sondern 1231, daran sieht man 1195 bis 1231, das sind 36 Jahre. Erst in den letzten Tagen, also zog er sich aus diesem Frauenkloster nach Padua zurück, um in Padua dieses Leben auszuhauchen und, wie gesagt, sehr schnell danach, ein knappes Jahr später, heilig gesprochen zu werden. Was war das Außergewöhnliche an seiner Predigt? Nicht nur die Kraft und der persönliche Einsatz, sondern die Einfachheit. Er war entsetzt darüber, zu entdecken, dass ganz viele Menschen, die sich Christen und Katholiken nannten, ganz weit weg waren von Gott und seinen Geboten, dass sie irgendwie und irgendwo lobte, aber lebten, Entschuldigung, aber dass sie keineswegs den richtigen Weg mit Gott gingen. Und so gab es ganz einfache Sätze, von denen ich einen zitieren möchte, um die Größe, um die Tiefe, um die Umfangreichheit dadurch deutlich zu machen. Was hat er gesagt? Das Brot der Seele ist der Wille Gottes. So ein einfacher Satz, den man schnell wieder vergisst, weil man die Tiefe und die Weite seiner Bedeutung überhaupt nicht versteht. Brot der Seele, ja, die menschliche Seele will genährt sein und sie will andauernd genährt sein. Und was ist nun das Brot? Das Brot ist, wir haben es in einem anderen Evangelium vor wenigen Tagen gehört, Brot ist die gesamte Nahrung, die ein Mensch braucht, um Leben, weiter leben zu können, in der Tiefe leben zu können. Und worin besteht dieses Brot? Nein, es ist nicht, wie das Evangelium oder Jesus im Evangelium sagt, mein Fleisch. Nein, es ist der Wille Gottes. Das Brot der Seele ist der Wille Gottes. Was Gott von uns Menschen, von jedem Menschen auf seine Weise will, dadurch werden wir genährt, wenn wir wirklich hören, was Gott von uns will, und dass wir das auch wirklich tun, damit unsere Seele die Nahrung bekommt, die sie täglich braucht. Aber das ist nicht nur auf den einzelnen Menschen bezogen. Es gibt so einen Spruch, der genauso einfach und genauso weitläufig und so tiefgreifend ist wie dieser. Der heilige Antonius sagt, die Augenlider bedecken und schützen die Augäpfel. Nicht nur tagtäglich und stündlich, sondern jeden Augenblick vollkommen unbewusst geht es vor sich, dass die Augenlider, die Augenöpfel behüten und beschützen, dass der Mensch wirklich sehen kann. Und so sollte es mit den Almosen sein. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die arm sind, die vielleicht selber gar nicht wissen, wie arm sie sind. Und die brauchen unsere Almosen. Almosen, das ist nicht nur etwas zu essen oder das Geld, was fehlt, sondern Almosen, das ist unser Mitleiden mit den Schwierigkeiten von diesen Menschen. Also, wenn das eingeht in unser Leben, dass der Wille Gottes das Brot der Seele ist, dann ist unsere Seele wirklich sehr genährt, wenn wir wissen, was der Wille Gottes für uns ist. Und so ist es auch mit den Augenlidern und den Augäpfeln und den Almosen für die wirklich rundrum armen Menschen. Dass Gott uns das ermöglicht, dafür wollen wir ihm von Herzen danken. Aber wir wollen auch dafür danken, dass es Menschen wie den heiligen Antonius von Padua gibt, der durch seine Einfachheit und die Tiefe dieser einfachen Worte wirklich der Kirche ein ganz neues Gesicht geschenkt hat. Danke, Herr. Amen.